Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Es war eine sehr große Überraschung, als im Februar Andreas Dresens Spielfilm Rabir Kurnaz vs. George W. Bush gleich zwei wichtige Preise auf der Berlinale gewann. Zum einen wurde ja das Drehbuch von Laila Stieler ausgezeichnet und zum anderen wurde als beste Hauptdarstellerin Meltem Kaptan ausgezeichnet. Nächste Woche kommt der Film jetzt ganz offiziell in unsere Kinos, dann können wir uns alle selbst davon überzeugen, ob sie den Preis auch wirklich verdient haben. Was die Herausforderungen waren, sich zum Beispiel in die Rolle der Mutter des bekanntesten deutschen Guantanamo-Häftlings hineinzuversetzen, das erzählt uns die ausgezeichnete Meltem Kaptan gleich selbst. 5 Jahre lang saß der Deutsch-Türke Murat Kurnaz unter Terrorismusverdacht, unschuldig in US-Militärhaft, darunter auch lange im berüchtigten Gefangenenlager Guantanamo Bay auf Kuba. Dass er 2006 schließlich freikam und nach Deutschland ausreisen durfte, das hatte auch dem Einsatz seiner eigenen Mutter Rabir zu verdanken. Sie war von der Unschuld ihres Sohnes von Anfang an überzeugt, engagierte den Bremer Rechtsanwalt Bernhard Docke und zog mit ihm schließlich sogar vor den Supreme Court der USA.
Das ist eine sogenannte Habeas Corpus Klage mit Antrag auf Akteneinsicht, Zugang zu Mandanten und gerichtlicher Überprüfung der Inhaftierung.
Und was heißt Rabir Kurnaz vs. George W. Bush?
Ne, dass du gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten klagst.
Wer? Ich?
Ja, du.
Und da sagt Uri immer zu mir, auch wenn das Kamel 40 Mal nach Mekka geht, wird es kein Hajj.
So klingt es, wenn diese wahre Geschichte von Andreas Dresen erzählt wird in Rabir Kurnaz vs. George W. Bush, wo wir den Kampf der Mutter um die Freiheit des Sohnes nochmal nacherzählt bekommen. Für die Hauptrolle hat Dresen eine Schauspiel-Newcomerin engagiert, die Kabarettistin und Moderatorin Meltem Kaptan. Meine Vollbildkollegin Susanne Burg konnte mit ihr sprechen und wollte von ihr zunächst wissen, wie sie denn selbst den Fall Kurnaz damals in den Medien verfolgt hat.
Also ich war damals ja noch, also es ist ja schon tatsächlich fast 20 Jahre her und ich weiß, dass ich Murat Kurnaz damals bei Beckmann gesehen habe. Und ich weiß noch, dass ich total beeindruckt war von diesem Äußeren, ne? Tatsächlich diese langen Haare, sein Bart und dass er so langsam gesprochen hat und als er von seinem Leid erzählt hat, weiß ich, dass mich das hat mich sehr betroffen gemacht, weil du spüren konntest, was er für ein Leid erlebt hat und wie gezeichnet er ist. Und das hat sich tatsächlich so eingraviert bei mir. Also das hatte ich noch so im Hinterkopf und als dann tatsächlich diese Anfrage kam zu diesem Film, dachte ich, ach stimmt ja, die Geschichte, ne?
Genau, es kam die Anfrage, Laila Stieler hat daraus ein Drehbuch gemacht für einen Spielfilm. Also es ist die Perspektive der Mutter, die mit dem Anwalt zusammen für die Freilassung kämpft. Aber es ist mit komödiantischen Elementen verbunden. Was war Ihre Reaktion, als Sie das Drehbuch gelesen haben?
Also das Drehbuch hat mich berührt. Klingt vielleicht sehr pathetisch oder so, aber es ist tatsächlich die Laila Stieler, die Art, wie sie es geschrieben hat, das, was man so zwischen den Zeilen lesen konnte, wie liebevoll und so, wie nah und echt an diesen Charakteren. Und auch diese türkische Familie, ich mit meinem türkischen Hintergrund, fand da nichts, dass ich so dieses Gefühl hatte, irgendwie das ist jetzt gekünstelt oder ach, das passt so nicht. Es war einfach sehr organisch. Das hat mich verblüfft. Und dann hat mich einfach diese Frau gefesselt. Einfach diese Frage kam, wie schafft ein Mensch das, so ein Schicksal so lange durchzustehen und dann nicht übermannt zu werden und dann trotzdem so nach vorne zu gehen damit, ne? Und zu sagen, ich gebe jetzt hier nicht auf, ich kämpfe um meinen Sohn. Das war so das, wo ich gesagt habe, also ich möchte mich gerne mit dieser Urkraft auseinandersetzen, also mit dieser unfassbaren Mütterlichkeit und was da für eine Kraft dahinter steckt. Und ich habe sie auch in Person getroffen und war einfach fasziniert. Und ich habe direkt dieses Gefühl in mir gehabt, ich muss diese Rolle spielen, komme was wolle. Das war so tatsächlich einfach so ein Gefühl, was direkt da war. Und ich muss wirklich sagen, das Komödiantische darin, auch wenn ich meinen Comedy-Background habe, das war überhaupt nicht meine Absicht jetzt selber, da was Komödiantisches reinzubringen, sondern es war schon im Drehbuch hinterlegt, aber ich habe sie auch persönlich kennengelernt und dachte, ah ja, diese Frau hat diesen Witz und diesen Humor tatsächlich selber und sie braucht ihn auch als Motor, damit sie wirklich durchkommt. Wir sind ja dosiert damit umgegangen, aber es ist wichtig, dass der drin vorkommt, weil man, glaube ich, sonst dieses ganze Thema kaum ertragen kann.
Es ist ja immer eine Herausforderung, eine tatsächlich lebende Person zu verkörpern. Wie sind Sie denn da vorgegangen? Wie haben Sie sich die Rabir erarbeitet?
Also das Erste, was ich von ihr hatte, tatsächlich, ich habe natürlich gegoogelt, so wie man es halt machte, und habe bei Beckmann tatsächlich diesen ganz kleinen Ausschnitt gehabt, wo sie auch, sie hat nicht viel gesagt dort, aber das war so, glaube ich, 3-4 Minuten. Und dann hatte ich noch einen anderen Ausschnitt und ich habe mir die immer wieder angehört und bin tatsächlich erst über die Sprache, das heißt erst über die Stimme. Das war so mein Zugang zu ihr. Aber nicht nur so, was hat sie für einen Akzent, sondern auch so, wie ist ihre Rhythmik, ihre Dynamik, ne? Was schwingt so mit? Und das war das Erste, womit ich mich befasst habe. Und dann so wirklich das Körperliche. Ne? Und als ich sie dann natürlich persönlich kennengelernt habe, da war natürlich alles, kam dann alles zusammen.
Sie sagten, dass, also Sie kommen ja auch von der Comedy, dass Ihr Comedy-Hintergrund jetzt gar nicht so im Zentrum stand. Und trotzdem geht es ja da um Timing. Also inwieweit hat es Ihnen doch geholfen bei der Darstellung?
Also der Andreas Dresen sagt das immer, das ist der Aspekt, der ihm auffällt, wo er sagt, das ist gut, dass du das Komödiantische hast, was, weil tatsächlich das Timing ist für ihn so gewesen, was auch ausschlaggebend war, unter anderem. Und ich muss sagen, ja, also tatsächlich ist Comedy etwas, was viel mit Rhythmus zu tun hat. Ne? Und ich glaube, wenn ich so überlege, bin ich auch rhythmisch an sie drangegangen. Und wenn ich mir diese Sprache von ihr und ihren Sprechduktus angehört habe, also tatsächlich ist der Rhythmus auch etwas, was mir immer so den Zugang zu einer Rolle oder tatsächlich so einer Person verschafft. Und da, denke ich, war das ein Vorteil, ja, oder eine Erleichterung für mich.
Dann geht es ja auch um Ihr Verhältnis zu dem Anwalt, den Sie als Figur mit einnehmen und überzeugen, dass er sich einsetzt für Murat. Wie würden Sie beschreiben, wie sich das Verhältnis zu Bernhard Docke gestaltet oder entwickelt?
Also erstmal, auch wenn Sie so schier unterschiedlich aussehen, Sie haben eine Sache gemeinsam und das ist tatsächlich dieses Herz, ne? Also das Mitfühlen, die Empathie. Ich glaube, das ist bei beiden gleich. Allerdings würde ich sagen, er ist vordergründig halt Ratio und sie hat halt eine unfassbare emotionale Intelligenz. Ne? Tatsächlich eine Frau, die aus dem Bauch heraus spricht, aus dem Bauch heraus fühlt, aber darin wirklich sehr, sehr gut ist. Und da, finde ich, kommt so wirklich Emotion, Herz und so einfach Ratio und Verstand zusammen. Das ist eine super Mischung. Und es sind trotzdem Menschen, wo man sagt, also die würden sich ja im normalen Leben nie begegnen. Diese Freundschaft wäre nie entstanden, aber es ist eine Schicksalsgemeinschaft irgendwo. Ne? Und beide sind erschüttert über das, was da passiert, ne? Auf ihre Art und Weise. Und die gehen diesen Weg gemeinsam. Und was da passiert, ist wirklich eine unfassbare Verbundenheit, ein Vertrauen und von Rabia Kunas aus eine unglaubliche Dankbarkeit, dass dieser Mensch so lange für einen halt diesen Weg mitgeht.
Bernhard Docke wird ja von Alexander Scheer gespielt. Wie war da die Interaktion? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass das auch unglaublich viel Spaß macht, diese beiden sehr unterschiedlichen Charaktere so aufeinander loszuschicken, sozusagen.
Ja, also mit Alexander Scheer, das hat direkt gepasst, ne? Das hat schon bei den Proben gepasst. Und ich dachte nur so, was für ein bunter, lustiger Vogel. Aber ich mochte ihn direkt, ne? Und da hat die Chemie gestimmt und tatsächlich kann ich auch da sagen, wir sind sehr unterschiedlich und doch so gleich. Also da passt es irgendwie. Oder da gibt es tatsächlich auch eine Verbindung zu den Charakteren vielleicht. Aber das hat tatsächlich, es war ein schönes Miteinander und so sehr kollegiales Spiel. Wirklich so ein einfach respektvoller Umgang. Und ich muss wirklich sagen, ich verneige mich auch vor ihm, weil wir hatten den echten Bernhard Docke immer mal wieder zu Besuch am Set. Und ich habe nur gedacht, sag mal, ich kann euch nicht mehr unterscheiden, was ist denn hier los? Ne? Und ich habe letztens, als ich mit dem echten Bernhard Docke, ich sage mal, der echte Bernhard Docke telefoniert habe, dachte ich auch kurz, mein Gott, telefoniere ich jetzt gerade mit Alexander Scheer oder mit Bernhard Docke? Ich bin völlig verwirrt. Und es zeigt wirklich, wie gut er sich das angeeignet hat. Und man muss natürlich auch dazu sagen, in diese juristische Welt einzusteigen und diesen juristischen Duktus, diese Denkweise, diese Sprache überhaupt so zu adaptieren, ne, und anzunehmen, ist nicht einfach. Also Hut ab.
Sie haben ja in den USA bei diversen Musicals mitgespielt. Das ist auch Ihr Hintergrund. Sie sind jetzt vor allem in der Comedy tätig. 2017 haben Sie in einer türkischen Actionkomödie gespielt und das hier ist Ihr deutsches Kinodebüt. Wie viel und wie schnell mussten Sie denn eigentlich am Set lernen? Also was war neu für Sie?
Also ich muss sagen, also ich, klar, die Live-Bühne ist einfach ein ganz anderes Terrain. Ne? Es ist was ganz anderes, Live-Publikum ist auch was anderes. Aber ich muss wirklich sagen, was ich einfach toll finde, ist beim Film diese Interaktion und dieses einfach diesen Diskurs, ne? Den man dann mit einem Regisseur führt und dann sich das so alles erarbeitet und das Miteinander. Also wenn ich jetzt Stand-Up-Comedy mache, dann bin ich alleine, stehe alleine auf der Bühne, habe keinen Sparrings-Partner quasi. Aber hier so, das ist einfach eine Familie. Und ich muss wirklich sagen, das ist halt das, was anders ist. Und ja, was heißt gelernt. Ich habe mich da so richtig so fallen lassen, muss ich sagen, weil ja, es ist ein Familiengefühl. Ne? Es ist ein Gefühl, dass man sich zusammen eine Welt aufbaut. Die hat natürlich eine Begrenzung, aber in dem Moment fühlt es sich wirklich an wie Familie und dass man eine gemeinsame Reise macht. Und es bleibt halt und das ist so schön.
Kabarettistin, Schauspielerin und Gewinnerin des Silbernen Bären für die beste darstellerische Leistung dieser Berlinale, Meltem Kaptan, war das. Ab Donnerstag kann man sie in ganz Deutschland auf der großen Leinwand bewundern, als besorgte Mutter, die ihren Sohn aus dem Guantanamo-Gefängnis befreit. Im Spielfilm von Andreas Dresen, Rabir Kurnaz vs. George W. Bush.
Top 5.
Und wir bleiben an dieser Stelle noch etwas bei Andreas Dresen und seinem neuesten Spielfilm, denn diese Rabie, diese Hauptfigur seines neuesten Films, ist nur eine von sehr vielen unterschiedlichen und komplexen Frauenfiguren aus seinem Filmkosmos. Ihnen widmet Hartwig Tegeler die heutige Top-5-Kolumne, bei der gleich am Anfang Andreas Dresens Motto steht, dass Liebe und Kino in allen Varianten, Verwicklungen und Verästelungen immer zusammengehören.
Lust auf den Film?
Das ist wie in der Liebe. Wenn man sich verliebt, kann man ganz schlecht beschreiben, warum. Warum gerade der Mensch? Und warum passieren beim Film manchmal ganz besondere Dinge? Die besonders tollen Momente, die kann man meistens nicht beschreiben oder man weiß manchmal nicht genau, wie sie entstehen. Das sind aber die schönsten Erlebnisse, wenn so etwas entsteht.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Mit der heutigen Tagung werden wir eine Wende einleiten.
89, der Herbst der untergehenden DDR.
Platz 5. Stilles Land, 1992.
Natürlich sollte ich was Anständiges werden.
Jeanette Arndt als Claudia, Assistentin im Anklammer Theater.
Das erste Mal im Theater, das war, der Vorhang geht auf, die Schauspieler, das Licht, die Bühne. Du bist plötzlich in einer ganz anderen Welt.
Natürlich wird jetzt Warten auf Godot gespielt. Natürlich, Warten auf was? Claudia, sensibel, tatkräftig, bricht aus der Provinz, aus der Enge, auch nach dem Mauerfall, auch aus dem Ensemble.
Nach Hamburg? Na dann, viel Glück.
Starke Dresenfrau, sehr stark, sehr geerdet.
Platz 4.
So, das ist unsere neue Kollegin, Annegret Küster, kommt frisch von der Schule aus Berlin und sammelt hier ihre ersten Erfahrungen.
Die Polizistin, 2000.
Sie wissen, dass Sie die einzige Frau hier in der Schicht sind?
Klar, kein Problem.
Gabriela Maria Schmeider als junge Beamtin in der Rostocker Plattenbau-Tristesse, die einem ungeheuren sozialen Leid begegnet.
Trinkt deine Mama öfter mal ein Bier?
Bier und Schnaps und dann nimmt sie auch noch Tabletten.
Anne verliebt sich in einen Kleinkriminellen. Die Polizistin verliert die Distanz. Dresen inszeniert das nicht als Schwäche, sondern als soziale Stärke, die natürlich in dem Job enorme Verstörungen verursacht. Manchmal fragt man sich beim Spiel von Gabriela Maria Schmeide, ob dies ein Spiel oder ein Dokumentarfilm ist.
Morgen, Mama.
Komm, Max.
Platz 3. Sommer vorm Balkon. 2005.
Wir haben uns ein bisschen verquatscht auf dem Balkon, Nick und ich. Entschuldigung.
Ist doch nicht so schlimm.
Lieb von dir.
Was für eine Aura, die Dresen fähig ist zu inszenieren. Der Hinterhof, der Balkon, das Überlebenshabitat der Freundin Katrin und Nike, Inka Friedrich und Nadja Uhl. Rückzugshöhle. Die Realität bricht ein in Form des sexuellen Begehrens, das sich von beiden auf Ronald, Macho-LKW-Fahrer, richtet. Ein echter Sack.
Glaubst du eigentlich, weil hier sexuell was läuft, kannst du dich wie ein Arsch benehmen?
Aber auch in dieser Hinsicht muss so viel komplexe, widersprüchliche Realität sein. Sowohl Nike als auch Katrin lassen sich von dem Hallo-Dreh ins Bett hineinzirzen. Krise der Freundschaft der beiden Frauen, die den Typen dann aber entsorgen und wieder zueinander finden auf diesem Hinterhofbalkon. Dieser Mix aus Zuneigung, Einsamkeit und Zusammenhalten erzeugt einen berührenden Ton von Melancholie.
Wie alt bist du eigentlich?
Ich? 76.
Platz 2, Wolke 9, 2008.
Weißt du eigentlich, wie 80-Jährige miteinander vögeln? Sie macht einen Kopfstand und er hängt ihn einfach oben rein.
Wolke 9 seinerzeit beworben mit der Schlagzeile, hier ginge es explizit um Sex im Alter. Inge, an die 70, gespielt von Ursula Werner, beginnt eine Affäre mit Karl, der 76 ist. Nach einer Viertelstunde allerdings geht's nicht mehr um Sex, sondern um die Liebe im Alter. Inge verlässt Werner für Karl. Das hat Konsequenzen. Die Tochter sagt zur Mutter,
du bist mir so fremd.
Ja, das ist befremdlich, wenn man plötzlich nur an sich plötzlich denkt. Ne? Das stimmt, das kann ich mir vorstellen.
Dass Inge, die fast 70-Jährige, die sich von ihrem Mann trennt, der sich umbringt, am Ende bei Karl, dem 76-Jährigen weiterleben darf, zeigt, dass Andreas Dresens Frauenbild fundamental sich unterscheidet von dem konventionellen. Diese Frau wird für ihr Begehren, ihre Liebesfähigkeit auch im Alter nicht bestraft.
Platz 1: Halt auf freier Strecke, 2011.
Steffi Kühnert, die in Wolke 9 die Tochter spielt, hier als Ehefrau von Milan Peschel. Frank, 44 Jahre alt, Krebsdiagnose.
Was ist denn das mit so einer Krankheit für meine Lebenserwartung?
So vielleicht 1, 2, 3 Jahre ungefähr.
Die Spannung zwischen der Stärke von Simone, die Frank pflegt, und der Verzweiflung, wenn sie dem nicht mehr gewachsen ist, was als Sterbeprozess ihres Mannes auf sie zukommt, spielt die Kühnert in einer atemberaubenden, stillen Intensität.
Was spinnst du ein bisschen?
Bring den raus!
Zitiert ihr jetzt wohl ein bisschen zu weit, ja? Schmeißt jetzt mit Sachen nach mir!
Brauch hier keinen Rollstuhl!
Warum schreist du mich eigentlich hier so?
Raus damit!
Diese Frau ist keine Heldin, steht auf keinem Podest der cinematografischen Überhöhung. Aber ihre Menschlichkeit in der Verzweiflung und in der Trauer ist überwältigend.
Hartwig Tegeler warf einen Blick auf die unterschiedlichen Frauenfiguren in den Filmen von Andreas Dresen. Schon ein paar Wochen lang beschäftigt uns an dieser Stelle die Frage, wie denn die internationale Filmszene seit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine mit russischer Filmkunst umgehen soll. In Osteuropa werden russische Filme grundsätzlich boykottiert, im Westen hingegen nur teilweise. In diesen Tagen wird die Debatte jetzt in Wiesbaden weitergeführt. Dort läuft mit dem 22. Go East Film Festival gerade eines der wichtigsten Branchenevents für den ost- und mitteleuropäischen Film in Deutschland. Christian Berndt hat für uns vor Ort Stimmen und Stimmungen gesammelt.
Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat schon vor der Eröffnung des 22. Go East Festivals das Programm ordentlich durcheinandergewirbelt. Die Festivalleitung hat beschlossen, zusätzlich weitere ukrainische Filme ins Programm zu nehmen. Russische Beiträge wurden reduziert.
Wir zeigen nur russische Filme, die keine staatliche Förderung bekommen haben, also unabhängige Filme. Und wir haben auch russische Filmschaffenden, die staatliche Finanzierung bekommen haben für ihre Filme, gebeten, ihre Filme zurückzuziehen aus dem Programm.
Sonst hätten, meint Festivalleiterin Helene Geritzen, die ukrainischen Filmschaffenden wohl nicht teilgenommen. Keinesfalls will man die Begegnung zwischen Ukrainern und Russen auf dem Festival forcieren. Deshalb hat das Festival zu einer Diskussionsveranstaltung über den Boykott russischer Filme keine Russen eingeladen.
Ich werde auch ständig gefragt nach Brückenbauerfunktionen, die unser Festival ja hat. Das stimmt auch, aber ich will diese Brücke bauen zwischen Deutschland, zwischen dem Westen und Osteuropa, weil da so viel Unverständnis herrscht. Und da wird jedes Mal darauf bestanden, dass wir doch bitte Brücken zwischen Russland und der Ukraine bauen sollen. Ich finde das einfach anmaßend.
Aber trotz der Versuche, die Vorbehalte der Ukrainer in Teilen zu berücksichtigen, gab es Absagen, etwa der ukrainischen Regisseurin Alina Gorlova. Deren Film This Rain Will Never Stop hat beim letztjährigen Go East Festival den Hauptpreis gewonnen.
They decided to include in the program the film by this Russian director Rogoshkin.
Nicht nur die Entscheidung, einen Film des mittlerweile verstorbenen und ihrer Meinung nach chauvinistischen russischen Regisseurs Rogoshkin zu zeigen, stört Golova. Sie findet auch, dass Kultur immer auch Teil der imperialistischen Politik Russlands gewesen sei. Deshalb könne die Filmkunst nicht vom russischen Angriffskrieg getrennt werden. An der Diskussionsveranstaltung zur Boykottfrage nimmt Golova aber von Kiew aus online teil und sie würde auch mit russischen Kollegen diskutieren.
I think it's fair when we are talking about blockade of Russian films to have Russian filmmakers to discuss it.
Es sei nur fair, Russen bei einer Diskussion über den Boykott ihrer Filme dabei zu haben. Nicht abgesagt hat die ukrainische Regisseurin Marina Ergobatsch, deren Film Klondike im Wettbewerb läuft.
And I don't have any problems to say hi to Russian filmmakers, but at the same time I am not going to watch their movies if they are now presenting in any festival.
Marina Ergobatsch hat kein Problem damit, den russischen Filmschaffenden Hallo zu sagen, aber sie wird sich keinen ihrer Filme anschauen. Und sie wird auch nicht mit ihnen auf einem Podium sitzen.
For the whole day, 24 of February, everyone was writing to Russian colleagues, please, alarm, alarm, source, please, help, help.
Am Tag des russischen Angriffs hätten alle an die russischen Kollegen geschrieben, bitte helft uns. Aber die Russen hätten geschwiegen. Sie versteht, meint Ergobatsch, dass die russischen Filmschaffenden Angst haben, aber dann sollten sie sich wenigstens nicht über den Boykott ihrer Filme beschweren.
Okay, Festivals are important, but
Festivals seien wichtig für Filmschaffende, aber nichts im Vergleich zum Krieg. Darin sind sich alle ukrainischen Filmemacherinnen einig. Was die Details des Boykotts betrifft, gibt es Unterschiede. Der belarussische Regisseur Ruslan Fedotow, der mit seinem in Russland spielenden und koproduzierten Film im Wettbewerb vertreten ist, hat vollstes Verständnis für die Boykottforderungen, aber er findet einen generellen Boykott falsch.
I have a lot of Ukrainian friends and before this conflict I send them link.
Seine ukrainischen Freunde, sagt Fedotow, waren von seinem Film begeistert. Er hat den Dokumentarfilm »Wo geht's hin?« in der Moskauer U-Bahn gedreht und dort erlebt man nicht nur ein interessantes Kaleidoskop russischen Alltags, sondern auch eine verstörend militarisierte Gesellschaft mit Horden als Soldaten kostümierter Männer. Es ist ein beängstigender Film, sagt Fedotow, der gerade in Budapest studiert. Als Fedotow den Film einem ungarischen Lehrer zeigte, hätte der zu ihm gesagt, jetzt würde ihm einiges klarer über diesen Krieg. Fedotow versteht nicht, warum man einen solchen Film boykottieren sollte. Die georgische Dokumentarfilmerin Salome Chashe hingegen, die in der Jury von Wiesbaden sitzt, schon. Viel wichtiger wäre, diese regimekritischen Filme dem russischen Publikum zu zeigen. Und Chashe findet, dass auch kritische Filmemacher Repräsentanten ihres Landes sind. In dieser Situation zwischen Kunst und Regime zu trennen, sei illusorisch. So wäre auch kaum vorstellbar, dass ein russischer Film den Go East-Wettbewerb gewinnt.
That's why I think it's not fair to put right now Russian films in competitions.
Deswegen sei es auch im Moment nicht fair, russische Filme in Festivalwettbewerben zu zeigen, denn diese Beiträge aufgrund ihrer künstlerischen Qualität zu prämieren, würde sich wohl kaum ein Festival erlauben. Die westeuropäischen Filmfestivals erklären gerne, dass sie dem Schwarz-Weiß-Denken, wie es in Kriegszeiten herrscht, Nuancen entgegensetzen wollen, aber das ist wohl viel komplizierter, als es auf den ersten Blick scheint.
Ja. Wie umgehen mit russischer Filmkunst in Kriegszeiten? Christian Berndt versuchte sich mit einer Bestandsaufnahme auf dem 22. Go East Film Festival in Wiesbaden. Allein der Filmtitel Jud Süß löst bis heute bei vielen eine spontane Abwehrreaktion aus. Der antisemitische Film aus dem Jahr 1940 verkörpert vielleicht wie kaum ein zweiter die NS-Filmpropaganda. Und das, obwohl der Film seit Ende des Krieges nur selten öffentlich gezeigt wurde. Bis heute steht Jud Süß auf der Liste der sogenannten Vorbehaltsfilme. So bezeichnet werden besonders wirkmächtige NS-Propagandafilme, die öffentlich nur mit einer speziellen Genehmigung und einer historischen Einführung gezeigt werden dürfen. Warum Jud Süß bis heute von einem eigenen Mythos umgeben ist, darüber hat der britische Filmhistoriker Bill Niven jetzt ein neues Buch geschrieben. Über das Buch spreche ich jetzt mit dem Historiker und Filmjournalisten Andreas Kötzing. Herr Kötzing, das lange Leben eines Propagandafilms, so heißt ja das Buch von Bill Niven. Wie genau nähert sich denn der Autor jetzt dem bis heute so umstrittenen Film Jud Süß?
Auf mehreren unterschiedlichen Ebenen. Es ist insgesamt vielleicht der Versuch, diese symbolisch überhöhte, fast mythische Bedeutung des Films zu hinterfragen. Also Bill Niven versucht es erstmal zum Einstieg mit einer kurzen Analyse des Films. Die hält er auch wirklich sehr kurz, weil da wissen wir sehr viel drüber. Da ist ja auch schon wahnsinnig viel drüber geschrieben worden. Es geht um den Einfluss des Films in der NS-Zeit, aber dann eben auch um die langfristige Wirkungsgeschichte nach 1945. Warum denn ausgerechnet dieser Film? Warum nicht andere? Was hat dazu beigetragen, dass über Jud Süß bis heute so intensiv debattiert und gestritten wird? Und dabei wird eben auch deutlich, dass diese gesamte Dämonisierung des Films auch sehr viel dazu beigetragen hat, dass er bis heute von so einer Art mysteriösen Aura umgeben ist, so als würde er auch heute noch immer Zuschauer zu Antisemiten machen können, wenn sie sich den Film anschauen. Dabei ist es in der Forschung tatsächlich auch bis heute umstritten, wie groß denn der Einfluss tatsächlich vor 1945 war.
Dass Jud Süß ein extrem antisemitischer Film ist, das steht ja heute außer Frage. Aber wer trägt eigentlich die Verantwortung dafür? Ist es vielleicht der Regisseur Veit Harlan? Der hat ja nach dem Krieg versucht, die Schuld auf Goebbels abzuschieben. Übrigens mit Erfolg. Vor Gericht wurde er wiederholt freigesprochen. Wie schätzt denn jetzt Bill Niven die Rolle des Regisseurs ein?
Also Veit Harlan spielt im Buch natürlich eine ganz zentrale Rolle. Es geht immer wieder um ihn und um seine Person, wie stark sein Einfluss war auf den Film. Er selber hat ja nach 1945 tatsächlich versucht, alle Schuld von sich abzuwiegeln. Ne, Goebbels sei derjenige gewesen, der ihn dazu gezwungen hätte, diesen Film zu machen. Er hat sogar behauptet, er hätte gar keine antisemitischen Absichten selber gehabt. Das sind natürlich alles Schutzbehauptungen gewesen, die seiner Schuldabwehr gedient haben. Bill Niven macht das in dem Buch sehr deutlich. Aber es ist auch eine sehr differenzierte Einschätzung. Überraschung. Denn es geht eben nicht nur um diese mangelnde Fähigkeit, die eigene Verantwortung für den Film zu übernehmen. Es geht auch darum, gleichzeitig zu zeigen, dass Harlan ja auch zu so einer Art Projektionsfläche geworden ist. Über ihn und über Jud Süß wurde sehr viel geredet. Der Film stand immer wieder im Mittelpunkt. Andere NS-Regisseure haben das aber auch als Vorwand genutzt, um sich selber so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen. Über die weiß man heute tatsächlich auch viel weniger, weil sie eben nicht so sehr im Rampenlicht standen. Jemand wie Gustav Uccicchi zum Beispiel, der Name wird heute wirklich nur noch Filmhistorikern etwas sagen, der mit Heimkehr einen mindestens ebenso perfiden Propagandafilm gedreht hat, kennt heute kaum noch jemand, hat aber nach 1945 auch einfach wieder weitergearbeitet als Regisseur. Aber bei Harlan kam eben hinzu, dass er ja durch diese prominenten Gerichtsverfahren auch seine Person immer wieder so in die Öffentlichkeit gerückt worden ist, weil er so völlig uneinsichtig war, was seine eigene Verantwortung und seine eigene Schuld für diesen Film betrifft.
Jetzt schildert Bill Niven ja ganz speziell die Wirkungsgeschichte des Films nach 1945. Gibt es denn da auch aus der Sicht des Filmhistorikers auch Neues zu entdecken, wenn der Film doch bis heute kaum öffentlich gezeigt wird?
Ja, schon so einiges. Und für mich ist das mit auch der spannendste Teil des Buches, über den ich sogar gern noch mehr erfahren hätte. Also es hätte für meine Verhältnisse auch gern noch ausführlicher sein dürfen. Da geht es zum Beispiel über den zwielichtigen Verkauf von Filmkopien von Jud Süß in arabische Länder, wo der Film dann wiederum für antisemitische Zwecke benutzt wurde im Konflikt mit Israel. Und da hat auch die Bundesregierung zum Teil keine besonders ruhmreiche Rolle dabei gespielt, wenn es darum ging, diese Verkaufe von Filmkopien juristisch zu ahnden. Oder auch Harlans Versuche, sich selbst zu rehabilitieren. Da hat er nochmal die ganzen internen Briefwechsel ausgewählt. Harlan hat damals versucht, an alle Bundestagsabgeordneten zu schreiben oder sogar eine Bitte an den Papst, an Pius XII. Gerichtet, in der Hoffnung, der würde doch bitte Partei für ihn ergreifen. Der Papst hat ihm dann allerdings nie geantwortet. Oder was ich persönlich auch sehr spannend war, worüber ich wenig wusste, dass es diverse Remake-Versuche tatsächlich gab, also den Roman von Leon Feuchtwanger, auf dem ja Jud Süß basiert, neu zu verfilmen. Sogar in den USA eine Großproduktion von David Lean mit Paul Newman oder Peter O'Toole in der Hauptrolle und Romy Schneider. Das ist dann tatsächlich nicht realisiert worden, aber daran finde ich eben tatsächlich auch sehr spannend, wie lange Jud Süß dort nachgewirkt hat und wie sehr auch das Bemühen da war, diesen Roman einfach nochmal neu zu verfilmen und diese antisemitischen Erzählungen dort rauszunehmen und sich tatsächlich wieder der historischen Figur anzunähern, in denen es ja um die es ja in den Roman eigentlich geht.
In den letzten Jahren wird immer wieder darüber diskutiert, wie wir in Zukunft denn mit vielen dieser Vorbehaltsfilme umgehen sollten. Liegt auch daran, dass einige dieser Filme immer mal wieder frei zugänglich plötzlich auf YouTube erscheinen. Öffentliche Vorführungen sind ja weiterhin eingeschränkt. Oder sollte man vielleicht Filme wie Jud Süß auf DVD veröffentlichen, auch auf die Gefahr hin, dass man die Verbreitung da nicht mehr so gut kontrollieren kann? Wie verhält sich Bill Niven denn bei dieser Frage? Plädiert er denn für etwas ganz Bestimmtes, für einen gewissen Umgang mit dieser Filmgeschichte?
Ja, hast du schon ein sehr deutliches Plädoyer am Schluss des Buches für eine offensive Auseinandersetzung mit dem Film. Und da hat er in meinen Augen natürlich auch eindeutig recht, denn wir kommen nicht drum herum, uns damit auseinanderzusetzen. Wir brauchen kommentierte Fassungen dieser Filme oder auch eine begleitete Online-Veröffentlichung, könnte ich mir vorstellen, weil der Film ohnehin in ganz vielen Graubereichen zugänglich ist. Man findet die Filme auf YouTube nicht Jud Süß allein, sondern auch viele andere NS-Propagandafilme. Im Ausland werden sie zum Teil auch mit zwielichtigen DVDs vertrieben. Und man kann in meinen Augen auch diesen Mythos, der bis heute um diese Filme entsteht, nur wirklich aufheben, wenn man sich direkt mit ihnen auseinandersetzt. Kritisch, differenziert, in einer klaren Einordnung, so wie wir das bei ganz vielen anderen Propagandaprodukten aus der NS-Zeit auch gemacht haben. Daran führt langfristig kein Weg dran vorbei und in meinen Augen ist das auch der richtige Weg, um diese Filme aus dem Mythos herauszuholen und sie als das zu behandeln, was sie sind, nämlich Teile einer NS-Propagandageschichte, mit der wir uns auseinandersetzen müssen und bei dem wir aber zugleich keine Angst davor haben sollten, diese Auseinandersetzung zu führen, weil nur allein, weil sich heute jemand mit Jud Süß beschäftigt, wird er deswegen nicht wieder zum Antisemiten werden.
Sagt Andreas Kötzing, er las für uns das Buch Jud Süß, das lange Leben eines Propagandafilms von Bill Niven. Das Buch erscheint kommenden Montag im Mitteldeutschen Verlag. 240 Seiten kosten 18 Euro. Aus filmischer Sicht, da hat Hollywood über die Watergate-Affäre ehrlich gesagt schon alles erzählt. Also in Die Unbestechlichen wurde die Arbeit von den Journalisten Carl Bernstein und Bob Woodward mit Robert Redford und Dustin Hoffman in den Hauptrollen besungen. Später gab es dann auch noch Frost Nixon über das Nachleben des Präsidenten nach dem Skandal. Und selbst Steven Spielberg wagte vor ein paar Jahren mit Die Verlegerin noch einen anderen Blick auf den Skandal, der ja, so kann man sicherlich sagen, bis heute Politik und Medien in den USA sehr prägt. Und dennoch gibt es nach so viel medialer Aufarbeitung heute eine neue Serie zu sehen auf Stars Play über den Watergate-Skandal. Gaslit heißt sie und ist mit Julia Roberts, Sean Penn und Dan Stevens in den Hauptrollen hochkarätig besetzt. Was aber kann diese Serie jetzt nochmal der Aufarbeitung des Watergate-Skandals eigentlich noch hinzufügen? Das sagt uns jetzt Anna Wollner.
Mitchell. Es gibt beunruhigende Nachrichten, Sir. Operation Watergate. Ein Wächter hat alles auffliegen lassen.
Die nächsten 48 Stunden werden entscheidend sein.
Wie sage ich das bloß? Wir machen uns Gedanken wegen Ihrer Frau.
Die Frau, um die es hier in diesem kurzen Halbsatz geht, ist Martha Mitchell, Ehefrau des Wahlkampfmanagers von US-Präsident Richard Nixon und dessen Justizminister John Mitchell, 1975 wegen Verschwörung, Behinderung der Justiz sowie Meineids zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Martha Mitchell, seine Frau, war in den 1970ern, zumindest in den USA, keine Unbekannte, ist nach Abklingen der Watergate-Affäre allerdings in der Versenkung verschwunden. Bis jetzt, denn Gaslit ist ihre Serie. Basierend auf dem Podcast Slow Burn von Leon Neyfek erzählen die Macher um Robbie Pickering und Matt Ross von den Leuten, die in der Geschichtsschreibung um Watergate bisher vergessen worden sind, wie der Schauspieler Dan Stevens, der den jungen Anwalt John Dean spielt, im Interview bestätigt.
Slow Burn and indeed Gaslit really, you know, gets to grips with
Slow Burn und am Ende auch Gaslit beleuchten die Leben der anderen Leute, die involviert waren, in die Vertuschung und den Skandal an sich. Leute aus der zweiten Reihe, Charaktere, die bisher von der Geschichte übersehen worden sind. Allen voran Martha Mitchell, gespielt von Julia Roberts, eine sehr direkte, charismatische Persönlichkeit, die als erste überhaupt den Mut hatte, darüber zu sprechen und von der Regierung mundtot gemacht werden sollte. Mit dem zeitlichen Abstand von 50 Jahren nutzen wir hier die Chance, eine sehr wichtige Periode amerikanischer Welt- und Mediengeschichte neu aufzurollen.
In American and world history and also media history.
Es ist eine interessante Perspektive, denn Gaslit erzählt von einer Welt der arroganten, überheblichen, korrupten Politiker, einer Welt geprägt von toxischer Männlichkeit und von einer der wenigen Frauen, die, als sie als allererste von den Machenschaften im Weißen Haus erzählt hat, mundtot gemacht werden sollte.
Halt einfach deinen Mund, dann wird alles gut.
Wenn das amerikanische Volk nur halb so viel wissen würde wie ich, würde es das nicht belieben.
Seine geschwätzige Frau ist zu einer zu großen Belastung geworden.
Julia Roberts spielt Mitchell anfangs mit viel Glamour, aufwendigem Make-up und adrettem Kostüm, porträtiert eine Frau, die ihr Herz auf der Zunge hatte und sich nichts vorschreiben ließ, weder von ihrem Mann, bis zur Unkenntlichkeit verändert, gespielt von Sean Penn, vom Präsidenten selbst oder von JournalistInnen.
Sie wollen also wissen, warum ich mich so über den Krieg geäußert habe? Der Grund ist, weil mein eigener Junge Jay dort in diesem gottverlassenen Dschungel um sein Leben kämpft, während wir miteinander sprechen. Er ist umgeben von Männern, die ihn dort töten wollen. Wissen Sie, wie das ist? Man ist in ständiger Sorge, dass er nicht mehr nach Hause kommt. Oh nein. Wer ist es bei Ihnen?
Mein kleiner Bruder ist.
Sehen Sie, wir beide haben dieselben Gefühle.
Ja.
Und Gefühle werden manchmal als Schwäche angesehen. Aber ich habe vor langer Zeit beschlossen, dass ich sage, was ich denke. Und es ist egal, ob der Präsident da mit mir übereinstimmt. Und wenn ich deshalb nicht mit der Air Force One fliegen kann, nehme ich eine Linienmaschine.
Die Serie Gaslit, der Titel als Anspielung auf Gaslighting, eigentlich ein Begriff aus der Psychologie, der auf psychischen Missbrauch hindeutet, in dem die Opfer gezielt desorientiert, manipuliert und verunsichert werden, verwebt das Schicksal von Mitchell mit dem von John Dean, eben jenem jungen Anwalt, der von Nixon zum Sündenbock gemacht werden sollte und der später als Hauptbelastungszeuge aussagte. Gerade diese Episoden im Polizirkus haben einen satirischen Unterton, lassen die Dramaserie ins Komödienhafte abdriften, mit voller Absicht, so Hauptdarsteller Stevens.
What I think is so fun about the series and what I really enjoyed when I read the scripts is just the
Was an der Serie so großen Spaß macht, was ich zumindest schon beim Drehbuchlesen sehr genossen habe, sind der Geist und die Absurdität der Situation. Eigentlich war das alles total lächerlich. Natürlich waren die Konsequenzen alles andere als lächerlich und sogar sehr ernst für die ganze Welt, aber viele der Beteiligten waren einfach nur Idioten. Es ist schon bemerkenswert, dass sie überhaupt so weit gekommen zusammen sind. Gaslit ist diesbezüglich ein sehr interessantes Porträt in der Ambition, wie weit Leute gehen, um Macht zu bekommen, Macht nahe zu kommen und an der Macht zu bleiben. Und die Kompromisse, die sie auf dem Weg dahin eingehen.
Mit dem perfekten 1972er-Setting, von der Ausstattung bis zum dijonfarbenen Porsche, den Dean fährt, und einem manchmal etwas zu rasanten Tempowechsel, wirft Gaslit ein neues Licht auf die Watergate-Geschichtsschreibung, wirkt dabei allerdings nie angestaubt, sondern brandaktuell, knüpft zwischen den Zeilen eine Verbindung zum heutigen Amerika in der Post-Trump-Ära und der Frage, wie eine Gesellschaft so weit kommen kann, die Lügen ihrer Regierung ungeprüft als Wahrheit hinzunehmen.
Eine neue Serie zum Watergate-Skandal ist heute erschienen. Gaslit hat uns vorgestellt Anna Wollner. Und sehen können Sie die Serie, wie gesagt, ab heute auf dem Channel Stars Play. Kaum eine Krankheit wird in aktuellen Spielfilmen derzeit häufiger thematisiert als die Demenz. Honig im Kopf zum Beispiel von Til Schweiger, das war ein großer Erfolg damals im deutschen Kino. Aber auch Autorenfilmer wie Michael Haneke mit Amour oder Florian Zellner mit The Father versuchen diesem Krankheitsbild Kinobilder entgegenzusetzen. Einen sehr eigenen Ansatz verfolgt dabei der Franzose Gaspar Noé in Vortex, der Donnerstag in unsere Kinos kommt. Darin wird die Demenzerkrankung eines Partners zur großen Zerreißprobe für eine Ehe. Über diesen ganz besonderen, vor allem visuellen Film, konnte ich vor der Sendung mit Filmwissenschaftler und Gaspar Noé-Kenner Markus Stiegelegger sprechen. Hallo.
Hallo.
Gaspar Noé erzählt ja vom Ende einer langen Ehe, ja, ein Zerfall, der durch die Demenzerkrankung der Frau auch noch beschleunigt wird. Das ist für seine Verhältnisse ja ein sehr stiller, ruhiger Film und irgendwie auch ein eigenartiger Film für sein Werk, das ja immer das Label Provokation trägt.
Also es gibt ja ein Klischee, dass bestimmte Filmemacherinnen und Filmemacher, die sehr drastische, intensive Filme drehen, auch problematische Persönlichkeiten sein müssten. Wer Gaspar Noé persönlich interviewt hat oder trifft, wird sofort bemerken, dass das ein sehr empathischer und sehr höflicher und ja, einfach fast schon feinfühlig zu nennender Mensch ist. Und man muss, um auch drastischere Filme zu drehen, wie sein Frühwerk, wie Irreversibel zum Beispiel, durchaus auch ein empathischer Regisseur sein. Das ist völlig klar. Von daher war das für mich nicht erstaunlich, dass er einen Film wie Vortex dreht. Und ich finde, dass er damit auch zum Beispiel an Szenen anknüpft, die er in dem Film Love, der ja quasi ein melancholischer Liebesfilm ist, die ja auch schon vorgedacht hat. Also dieses Nachdenken über persönliche Beziehungen, über die Mechanismen eben einer langjährigen Beziehung, das ist ihm schon nah, aber das war halt vorher etwas überdeckt von der Drastik anderer Szenen.
Gaspar Noé hat ja auch erzählt, dass dieser Film für ihn auch eine biografische Bedeutung hat. Seine Großmutter und Mutter sind mit Demenz letztendlich gestorben. Er besetzt diesen Film, dieses Ehepaar im Zentrum des Films, mit zwei sehr bekannten filmhistorischen Menschen aber. Also zum einen haben wir da den Genre-Regisseur Dario Argento, über den wir ja hier schon gemeinsam in der Sendung gesprochen haben. Er spielt den Ehemann. Und da gibt es die französische Schauspiellegende Françoise Lebrun, die seine Frau spielt. Das ist ja eine sehr bewusste filmhistorische Setzung. Das ist kein Zufall. Was für eine Art von Filmgeschichte holt Noé denn damit in den Film rein?
Ich finde das sehr faszinierend, weil er ja sehr diverse Einflüsse hat in seinen Filmen und er schöpft genauso aus dem Genre-Kino wie aus dem Autorenfilm. Noé ist von Anfang an wirklich in der Tradition des französischen Autorenkinos zu sehen, würde ich sagen. Also das ist unbestritten. Und Françoise Lebrun ist natürlich als Darstellerin aus Jean Eustaches Film Die Mama und die Hure eine Kultfigur der Nouvelle Vague, der späten Nouvelle Vague in dem Fall, muss man sagen, weil das Beginn der 70er Jahre war. Und das ist natürlich sein Bezug zu Regisseuren wie auch Godard, den er immer wieder im Bild auch durch Binnentexte und so weiter in seinen Inszenierungen einbezieht. Und andererseits ist Dario Argento natürlich ein Genre-Regisseur mit eigener Handschrift, der auch auf Intensität baut. Und Intensität, auch vor allem was die Darstellung von extremer Gewalt betrifft, ist etwas, was Argento in den 70er und frühen 80er Jahren perfektioniert hat, was ein weiterer Einfluss ist. Er bringt also Dinge zusammen, die nicht unvereinbar sind, wie man darin sieht, die aber beide quasi auch für sich natürlich existieren innerhalb der Filmgeschichte.
Das klingt jetzt dennoch im ersten Moment fast schon wie ein klassischer Arthouse-Film, aber das macht Noé natürlich nicht. Er arbeitet nämlich visuell mit einem ziemlich expressiven Filmmittel in dem Fall. Der ganze Film ist fast im Splitscreen-Format gedreht. Also wir sehen eigentlich zwei Bilder permanent auf der Leinwand. Wir sehen, wie das auf der linken Seite zum Beispiel sie durch die Wohnung irrt, während er rechts im Bild an seinem neuen Buch arbeitet, wo es um die Träume im Kino geht. Was erreicht Noé damit, mit dieser Technik?
Also da muss man sagen, wird Noé oft unterschätzt, auch bisher. Im Umgang mit filmischen Mitteln ist er sehr zielgerichtet, sehr bewusst. Und der Splitscreen ist hier natürlich das Darstellen von einer Welt, dieser Paarbeziehung, die in zwei völlig separate und nicht mehr vereinbarte Welten zerfällt. Und er benutzt den Splitscreen, um diese Unvereinbarkeit der Realitätswahrnehmung zu vermitteln. Denn wenn man sich mit Demenz vor allem beschäftigt, wird ja deutlich, dass demenzkranke Menschen in einer ganz eigenen Realitätswahrnehmung leben und die auch zum Teil einfach nicht mehr kompatibel wird oder immer mehr auseinanderfällt. Und das ist eigentlich der Moment. Also der Film beginnt ja mit einer Szene, wo wir noch ein Bild haben, wo also so eine Paar Harmonie zu sehen ist bei einem gepflegten Abendessen oder einem Glas Wein. Und da wird auch übrigens das Zitat von Poe, das Leben ist ein Traum in einem Traum, zitiert, das auch in vielen Filmen übrigens vorher vorkommt, das muss ihm auch bewusst gewesen sein. Und das gleichzeitig dann auch zeigt, ein Traum in einem Traum ist eine weitere Assoziationsfläche dieser verschiedenen Realitätswahrnehmungen, aber auch Entfernungen der Welten voneinander.
Gerade die Filmkonstellation, die wird ja häufig mit Amour von Michael Haneke verglichen. Worin unterscheiden sich denn die beiden Filme im Hinblick auf ihre Darstellung von Demenz? Denn wie wir gerade gehört haben, Noé ist ein Cinephiler, er kennt den Film von Michael Haneke natürlich. Ihm muss das bewusst gewesen sein, was er hier inszeniert.
Ja, Haneke ist ein sehr profilierter, auch absolut radikaler Regisseur mit ganz anderen Stilmitteln, der aber dennoch in einem Bereich eines bürgerlichen Umfeldes bleibt, also eines reichen, privilegierten Umfeldes, das auch ein bisschen sein Publikum spiegelt. Denn es ist nicht zufällig, dass Hanekes Filme, also vor allem in so einem bestimmten Milieu, auch sehr positiv diskutiert werden, während Noés Filme in demselben Milieu und beim selben Publikum möglicherweise eher abgelehnt oder skeptisch betrachtet werden. Und das ist so interessant, wenn man diese Filme als Double Feature zeigen würde, demselben Publikum, wie das dann reagieren würde. Also Hanekes Zugang ist ein bildungsbürgerlicher Zugang, während Noé tatsächlich diese Blicke in die Abgründe immer offen lässt. Und das ist typisch für ihn. Und auch dieser Mechanismus, Vortex heißt ja Wirbel und ist ja wie ein Strudel, der immer schneller in den Abgrund führt und dann auch in den Tod. Und vielleicht könnte man höchstens sagen, dass die Schlusssequenz aus Vortex, wo man nach und nach sieht, wie die Wohnung geleert wird und von den Leben nichts mehr bleibt, ja, dass diese Melancholie, dass die etwas ist, was vielleicht mit Hanekes Ansatz in L'Amour vergleichbar ist. Aber sonst sind das stilistisch völlig unterschiedliche Filme.
Vortex von Gaspar Noé bekommt einen Kinostart. Nächste Woche Donnerstag ist es soweit. Da kann man diesen sehr ergreifenden Film in den deutschen Kinos sehen. Ich sprach vorher noch mit dem Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger über Film und seinen Macher Gaspar Noé. Vielen Dank für die Zeit.
Hat mich sehr gefreut.
Lucifer, so heißt der neue Spielfilm des österreichischen Regisseurs Peter Brunner. Darin geht es, wie der Titel es schon andeutet, um eine Teufelsaustreibung auf einer Alm, irgendwo in den Tiroler Bergen, wo eine Mutter und ein Sohn in einer Schicksalsgemeinschaft leben, unterworfen nur einer fanatischen Religiosität mit Ritualen zwischen christlicher Mystik und irgendwo auch okkulten Praktiken. Peter Brunner erzählt so übrigens mit Franz Rogowski in der Hauptrolle von unterschiedlichen Formen des Fanatismus und auch vom Eindringen der Zivilisation in ein noch unberührtes Naturrefugium. Wir hören mal rein.
Gott, gib uns Kraft, mach uns stark gegen diese Schänder. Wir lassen uns nicht vertreiben, auch wenn sie uns die letzte Kerze stehlen.
Ein sehr atmosphärischer Eindruck aus Lucifer, der Donnerstag in die deutschen Kinos kommt. Vor der Sendung konnte ich mit Regisseur Brunner sprechen. Ich habe ihn irgendwo im österreichischen Alpenhinterland erreicht, weshalb die Tonqualität etwas holprig ist. Aber ich konnte ihn auf jeden Fall zu Beginn fragen, woher ihm denn die Idee zu diesem Horrorfilm kam.
Ja, im Endeffekt, also wie ich damals meinen ersten Film 2012 begonnen habe zu recherchieren, Mein blindes Herz, der von einem Menschen handelt, der das Marfan-Syndrom hat, das ist eine Bindegewebsstörung, der gegen seinen eigenen Körper dann aufgrund der Krankheit und der Okkupation seiner Mutter rebelliert und eigentlich so ein Punk-Leben haben möchte und aufruft, sozusagen für alle anderen Menschen mit Behinderung, dass man ins Leben wie in die Speichen reingreifen kann von einem Fahrrad und einfach leben kann, ohne irgendwelchen Vorschriften von irgendeiner Sozialisierung. Also während ich das recherchiert habe, weil da gibt es auch einen Matrizid in dem Film, ich habe unterschiedliche Matrizide recherchiert und bin dann im Endeffekt also zu einem Punkt gekommen, wo ich eben diese Geschichte fand, Schläge mit der Bibel, das in unterschiedlichen Zeitungen dann recherchiert und die Anwälte gefunden, die sozusagen diesen Fall vertreten haben und habe dann auch psychiatrisch bei Leuten nachgefragt, weil in meiner Familie gibt es etliche also Psychiater und so und habe versucht sozusagen dann Leute anzukommen, die Menschen in dem Fall betreut haben. Und ich wusste für mich halt irgendwie von Anfang an, dass diese Story, also in einem Mikrokosmos und in einer Umkehr der Figuren von Mutter und Sohn, wo der Sohn sozusagen dann zum Elternteil wird, ist für mich einfach eine spezielle und spannende Dynamik, weil sozusagen eine Widersprüchlichkeit in Figuren sichtbar wird und nicht eine grundsätzliche so eine Blaupausen-Dramaturgie, wie du es halt beim Blake Snyder oder so findest. Oder
Johannes lebt ja mit seiner Mutter Maria, das war ja gerade schon zu hören, so fernab der Zivilisation, so scheint es zumindest zunächst ein wenig. Und wenn es Ihnen darum ging, diese Mutter-Sohn-Beziehung stärker zu fassen, wie würden Sie denn diese Mutter-Sohn-Beziehung beschreiben, wenn wir die beiden da am Anfang des Films kennenlernen?
Also im Prinzip ist es so, Mutter-Sohn oder Mutter-Tochter in einem Mikrokosmos geht ja nicht enger. Und das, also sozusagen, nein, vor allem ich ist man immer ein Du mit der Mutter gemeinsam. Nein, es gibt diese Sekte Heaven's Gate, ich weiß nicht, ob du mal was davon gehört hast. Die sind sozusagen in die Wüste gegangen nach der Geburt eines Kindes. Und mich hat damals, wie ich über diese Sekte recherchiert habe, im Zuge der Theologie von der Mutter im Film, also von der Maria, war das für mich eine Inspiration, dass wenn dieses Kind geboren wird aus der Liebe zwischen Maria und dem Mann, der ihr geholfen hat, sozusagen von den Drogen wegzukommen, und das war so eine christliche Entzugsklinik, dass die Geburt von Johannes so ein Initiationsritus war, um sich sozusagen aus dieser Optimierungsgesellschaft und aus diesem Zwang in unserer digitalisiert umweltverschmutzten Welt sozusagen wieder in eine Situation zu begeben, wo man so eine rebalancen kann. Und im Endeffekt, nach dem Tod des Vaters, halt in der Backstory des Films, ist Maria und Johannes, also wie ich es vorher versucht habe zu beschreiben, ich weiß nicht, ob es das Funkloch verschluckt hat, aber sind Maria und Johannes halt wie zwei in einem Synergiefeld miteinander koexistierende, keine Ahnung, also so eine Mikrofamilie halt. Ja. Ich meine, die Maria wird ja gespielt von der Susanne Jensen, die im Endeffekt, also neben dem, dass sie halt eine multiple Persönlichkeit ist durch die furchtbare Vergangenheit, wo sie über 10 Jahre von dem Vater missbraucht wurde, ist sie sozusagen jemand, der auch körperlich eigentlich täglich mit Situationen kämpfen muss, die natürlich aus diesem psychischen, also Post-Traumatic Stress Disorder, aus dieser Belastung also resultieren. Und diese Körperlichkeit haben wir im Film auch nicht versteckt und das wollte sie auch zeigen. Und insofern ist dieser schutzbedürftige Körper umso mehr in einer Situation, dass er gestützt werden muss vom Partner in dem Film, von ihrem Sohn, der hilft, also in diesen Lebensumständen in der Natur zurechtzukommen.
Ja, das bringt uns ja direkt zu Johannes selbst. Das ist ein ziemlich eigentümlicher Mensch, eine ziemlich eigentümliche Figur. Ja? Er flüstert, er nuschelt. Manchmal hat man so das Gefühl, er hat eine eigene Sprache entwickelt zur Welt um ihn herum. Er hat auch ein ziemlich intensives Verhältnis zu Vögeln. Also er ist irgendwie dann doch irgendwie komisch entrückt.
Also ich bin davon überzeugt, dass aus der Logik der Figur Johannes heraus es meiner Meinung nach überhaupt nicht so ist, dass da sozusagen etwas Seltsames ist, ja? Sondern ich finde sozusagen aus der Logik der Figur heraus, und wir haben versucht ja auch eine Dramaturgie zu bauen, gemeinsam mit einer Art Mitautorenschaft vom Franz, der den Johannes gespielt hat, dass man sozusagen aus der Logik der Figur heraus viele Entscheidungen trifft und nicht unbedingt nur aus so einem blaupausendramaturgischen Skelett. Aber ich denke, dass der Johannes, also ich kann mich an die Recherche erinnern, damals hatten wir unterschiedliche Tierärztinnen gecastet und da war eine Frau dabei, die hat wirklich in unterschiedlichen Alpenregionen mit Kindern zu tun gehabt, die verwahrlost waren und die eine eigene Sprache auf eine Weise entwickelt haben. Da gibt es ja auch die Studien von russischen Kindern, wo ganz schwere Alkoholikereltern sind, die dann sozusagen mit den Hunden oder den Wölfen in der Gegend, eigentlich eher mit Hunden, die Wölfe sind ja eher Romulus und Remus, aber die mit den Hunden aufgewachsen sind und völlig verroht waren und überhaupt keine Sprache hatten. Da gibt es ja auch diesen Film vom Truffaut, wo er sehr, wie soll man sagen, sehr romantisch, The Wild Child. Das ist ein bisschen, also da gibt es ja ein paar Filme in die Richtung, wo die Leute keine Sprache haben. Aber was für uns lange Vorarbeit, wir haben ziemlich lange das Verhalten von diesen Zweien im Mikrokosmos versucht haben zu proben und zu finden, da gab es dann sozusagen diesen Moment, wie ist denn die Sprache von Johannes wirklich? Ja? Was kann der denn wirklich sagen? Und es gibt in so griechischen Mythen gibt es ja die Figur von Echo. Das war so eine Person, die ganze Zeit die Leute zugequatscht und zugetextet hat und immer geredet. Und ich glaube, die Aphrodite hat sie dann nicht gepackt und hat sich dann gedacht, erstens mal bist du viel schöner als ich und ich halte dich deswegen nicht aus und zweitens quatscht du mir zu viel. Und die hat sie dann halt dazu verdammt, dass sie nur noch das Echo von anderen Menschen sagen konnte. Und aus irgendeinem Grund ist uns sozusagen bei so Situationen, die wir gespielt haben, es ist extrem natürlich vorgekommen, dass Johannes halt einfach Repetition einfach nur als emotionaler Balsam auf der sozusagen bunten Seele der Mutter, wo er die ganze Zeit wie so eine Art Therapy-Dog ist für die Mutter, dass er mit diesem Echo ihr da behilflich ist. Und das war eigentlich schon eine Lösung halt für den Film, für seine Figur, weil du vorher gesagt hast.
Jetzt schleicht sich in diese religiös-dämonische Geschichte ja auch die Zivilisation letztendlich ein. Also es geht auch um die Erschließung des Grundstücks der beiden für ein Skiresort, das entstehen soll. Ist Lucifer im Grunde auch eine Parabel über die Unmöglichkeit in unserer Welt, dem Kapitalismus oder den Strukturen des Kapitalismus zu entkommen?
Das ist natürlich im Film drinnen, weil es sozusagen keinen Fleck mehr in den Alpen wirklich gibt, der hermetisch nur noch in Natur ist. Und genau, wir haben versucht, das auf eine Weise einzuweben, dass es Sinn macht und dass es nicht, aber vor allem auch von Johannes seiner Perspektive betrachtet, Sinn macht. Es gibt ja da auch so Dokumentarfilme, die eher, dass die Fly on the Wall sind, immer Verité, wo ich nichts davon halte eigentlich. Aber ich sehe es auch so, dass man sozusagen einen sehr persönlichen Blickwinkel finden muss, um was zu beschreiben. Aber wie gesagt, wir haben versucht, durch Johannes und durch dieses Spektrum von Johannes eine Welt zu erschließen und eine Welt zu bauen, die für viele Leute wahrscheinlich völlig unlogisch ist. Aber das war uns egal. Also wir haben versucht, der Figur gegenüber loyal zu bleiben.
Soweit Regisseur Peter Brunner über seinen dann doch sehr kompromisslosen Spielfilm Lucifer, der kommenden Donnerstag in unsere Kinos kommt. Und damit geht Vollbild, das Filmmagazin im Deutschlandfunk Kultur, für heute zu Ende. Gleich erfahren Sie bei uns im Programm, wieso in Japan das Erwachsenenalter abgesenkt wird. Viel Spaß dabei wünscht Patrick Wilinski.